Freie ist da, ja? Der Herr Freie ist da.
Ja, grüße Sie.
So. Ja, das, auf jeden Fall kommen wir zum Abschluss des Semesters. Wir haben bei den Texten, da stand, das hatte ich schon mal wirklich, das habe ich vom Gestern noch stehen lassen, das wären die Daten für den Winter, die da in Frage kämen. Wir haben, glaube ich, nur die Texte, nur den Text auf Seite 175, Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder?
Ja, so 174, 175. Ja.
174 müsste es losgehen.
Die Enzyklopädie, das hatten wir noch
ja,
nicht.
Ja, nein, das hatten wir noch nicht. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaft.
Also an sich ist ja klar gesagt, dass hier die Geschichte der Philosophie ist die Geschichte der Entdeckung der Gedanken über das Absolute, das ihr Gegenstand ist. Und es geht immer um das Ganze, Gott, Welt, Mensch. Wie so gesagt hat, und das wird hier in der Geschichte durchvollzogen und in der eigentümlichen Gestalt äußerlicher Geschichte wird zugleich die Entstehung und Entwicklung der Philosophie als Geschichte dieser Wissenschaft vorgestellt. Also äußerliche Geschichte, Geschichte dieser Wissenschaft. Und diese Geschichte der Wissenschaft baut eben zugleich, das macht er immer so, baut die Realisierung des Begriffs auf. Zum Beispiel, wenn er, was wir gleich näher noch angucken wollen, bei der Religion, erstmal macht er den Begriff der Religion und dann fängt er an mit den einfachsten Formen, so Zauberei und Paganismus und dann sind er beim Christentum. Also erstmal ein Begriff und dann die Realisierung des Begriffs, die geht immer vom einfachsten bis zum ausgeführtesten. Das ist ja die Vorstellung, dass man im Einfachen anfängt und dann wird es immer komplizierter. Und diese Gestalt gibt den Entwicklungsstufen der Idee die Form von zufälliger Aufeinanderfolge und etwa von bloßer Verschiedenheit der Prinzipien. So sieht das aus. Also der eine redet vom Wasser, der andere vom Feuer, der nächste von der Luft und so. Und jetzt sagt er, der Werkmeister aber dieser Arbeit von Jahrtausenden ist der eine lebendige Geist, dessen denkende Natur es ist, das, was er ist, zu seinem Bewusstsein zu bringen und indem dies so Gegenstand geworden zugleich schon darüber erhoben und eine höhere Stufe in sich zu sein. Also sobald innerhalb einer Betrachtung die wirkliche Fülle erreicht wird, reicht dann diese oberste Bestimmung schon in die nächste Dimension hinein. Das ist der Punkt. Also die Kunst auf ihrem höchsten Punkt ist schon Religion. Religion auf ihrem höchsten Punkt ist schon Philosophie. Das ist so dieser Gedanke, dass das Vollkommenste in seiner Form darüber hinausgeht. Eins meiner Bilder dafür war immer, dass so etwas wie eben Wer hat Angst vor Virginia Woolf, also wo dann ein Boulevardstück eigentlich in die Tragödie hineinreicht. Das fängt das an. Fängt er einfach an. Das ist mal ein Gesellschaftsstück, aber in Wirklichkeit ist es mehr. Und so ist das hier auch. Sobald etwas sich entfaltet hat, reicht es eins höher. Und dann kann er sagen, die Geschichte der Philosophie zeigt an den verschieden erscheinenden Philosophien teils nur eine Philosophie auf verschiedenen Ausbildungsstufen auf. Das ist alles eigentlich immer dasselbe und entfaltet sich nur mehr. Teils, dass die besonderen Prinzipien, deren eines einem System zugrunde lag, nur Zweige eines und desselben Ganzen sind, die der Zeit nach letzte Philosophie ist das Resultat aller vorhergehenden Philosophien und muss daher die Prinzipien aller enthalten. Sie ist darum, wenn sie anders Philosophie ist, die entfalteste, reichste und konkreteste. Und deswegen ist es so keine private Einbildung, wenn er meint, seine Philosophie sei der Abschluss des bisherigen. Das hört ja mit ihm nicht auf. Also ich kann nur nicht sagen, was danach kommt. Er hat sich so überlegt, ja, der Geist ist immer so vom Osten nach Westen gewandert. In Asien hat angefangen und ist dann so in Europa jetzt angekommen, sagt, und wird das jetzt wohl nach Amerika rübergehen, was er sich aber noch nicht richtig vorstellen konnte mit den Indianern und Cowboys, dass das für eine Philosophie werden soll. Nicht so nach seiner Vorstellung, aber sagt, irgendwie wird das in der Weise weitergehen. Weil er nichts über die Zukunft sagen kann als Philosoph, sondern die Philosophie ist ja immer nur, wie Sie auf der Seite 175 unten sehen, immer erst am Ende. Und natürlich hat er sich so Gedanken gemacht darüber, zum Beispiel auch darüber, dass doch zu wenig Leute die Philosophie verstehen, dass es irgendwie etwas Begrenztes bleibt. Das war ja auch ein Punkt für ihn. So setzt er dann fort, jeder der Teile der Philosophie ist ein philosophisches Ganzes, ein in sich selbst sich schließender Kreis, aber die philosophische Idee ist darin in einer besonderen Bestimmtheit oder einem besonderen Element. Der einzelne Kreis durchbricht darum, weil er in sich Totalität ist, auch die Schranke seines Elements und begründet eine weitere Sphäre, das haben wir eben schon angesprochen, eine weitere Sphäre. Das Ganze stellt sich daher als ein Kreis von Kreisen dar. Das meint er im Wort Enzyklopädie. Die Naturphilosophie ist ein Kreis, der subjektive Geist ist ein Kreis, der objektive Geist ist ein Kreis. Und jeder Kreis, wenn er sich vollendet, öffnet sich in einen weiteren neuen Kreis. Und dann ist das Ganze ein Kreis von Kreisen. Und jeder Kreis ist ein notwendiges Moment am Ganzen. Sodass das System ihre eigentümlichen Momente, die ganze Idee ausmacht, die ebenso in jedem Einzelnen erscheint. Also in jedem Kreis ist die Idee da, aber auf je verschiedene Weise, und dann kann man es obendrein noch steigern. Der Philosophie ist es am höchsten, dass er rauskommt. Und dann fasst er am Schluss in dieser berühmten Einleitung zur seiner Rechtsphilosophie das nochmal zusammen. Das, was ist, zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie. Denn das, was ist, ist die Vernunft. Denn dieses Pathos mit dem Ist, geht es nicht um das Sonnen und Utopien und Träume, sondern er sagt, das, was ist, ist vernünftig. Wir haben ja gesehen, was ist, ist vernünftig und was vernünftig ist, das will sein. Das ist das Erste. Die Vernunft ist das Erste, das ist der Idealismus. Vernunft ist das Erste. Die Vernunft realisiert sich, und weil die Vernunft es ist, die sich realisiert, ist auch das Realisierte vernünftig. Man muss es nur rauskriegen. Das ist der Gedanke. Man muss es nur rauskriegen. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit. Und so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfasst. Auch einer der berühmten Hegelsätze. Die Philosophie ist immer die Zeit in Gedanken verfasst. Es ist ebenso töricht zu wähnen, irgendeine Philosophie gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als ein Individuum überspringe seine Zeit, springe über Rhodos hinaus. Das ist eine Anspielung in diesem berühmten Spruch, hic Rhodos, hic saeta. Und jemand sagt, kann so täuschen, auf Rhodos ist so toll gesprungen. Und so sagt, mach's mal vor jetzt. Nicht? Und das ist ja ein wichtiges Wort, das hat dann Luther hat es übernommen, indem er spricht von der Rose im Kreuz der Gegenwart. Und hat das auch in seinem Wappen. Und sowas denkt Hegel auch als überzeugter Lutheraner. Spricht er auch an anderen Stellen. Also es geht um die Rose im Kreuz der Gegenwart. Das heißt, die Welt ist eben einerseits schmerzlich und zerrissen, aber andererseits steckt eben schon die Rose, das Stimmende da drin. Man kann springen, so wie er das in dem Begriff spekulativer Karfreitag zusammenfasst. Spekulativer Karfreitag ist Ostern. Aber der frühe Hegel. Spekulativer Karfreitag ist Ostern. Weil nämlich der Tod des Todes das Leben ist. Also geht eine Theorie in der Tat darüber hinaus, also will sie nicht in der Gegenwart bleiben, geht sie darüber hinaus, baut es sich eine Welt, wie sie sein soll, so existiert sie wohl, aber nur in seinem Meinen. Einem weichen Elemente, dem sich alles Beliebige einbinden lässt. Nicht mit der Meinung haben die Philosophen noch nie gehabt. Und dann denkt man beim Meinen entweder an Meinen, Boxer, Schein, und dann steckt im Meinen das Meine drin, also das ist pure Subjektivität. Und dann steckt ja auch noch drin das Wort falsch, wenn Sie denken an Meinen Eid. Nicht? Meinen Eid heißt falscher Eid. Zelan bildet dann das Wort mein Wort und so, nicht, um das auch zum Ausdruck zu bringen, bis dann also die Wahrheit in das Gedröhnende, mit Gedröhnende, die mit ins Metapherngestöber aufbricht. Ne? Mein heißt ja falsch. Und das muss man alles mitsehen. Also der meint, er könne über die Zukunft reden oder Utopien ausbilden, das sind private Meinungen und die sind nicht gedeckt. Deswegen meinen wir, Philosophen denken nicht voraus und denken nur nach. Das ist nicht möglich. Und es ist ja schon merkwürdig, dass die Menschen sich so sehr von der Zukunft bestimmen lassen wollen. In den Dienstanweisungen an einen Unterteufel kommt das extra in einem Brief vor, des Oberteufels, an den Unterteufel, Messias Louis, der sagt, man muss die Leute dazu bringen, sich an der Zukunft zu orientieren, das wäre das Beste, was man machen könnte, denn wie die wird, weiß ja niemand. Und damit sind sie dann unorientiert. Wenn man sich im Gedächtnis, in der Erinnerung, also das, was das jüdische Denken so stark macht, nicht die Erinnerung, zuvor, dass diese Wesen nicht dorthin gehört, sagt, dann kann ich mich stützen auf was? Hoffnung ist dann, wo es sie gibt, die Zukunftsform von Dank. Deswegen fängt ja in der Liturgie, fangen die Gebete immer so an mit einer Erinnerung. In jüdischen Gebeten heißt es, du hast die Väter nicht in Ägyptenland gelassen, also bitten wir dich. Und die Christen sagen, du hast deinen Sohn nicht im Tod gelassen, also bitten wir dich. Das ist immer so ein Rückgriff auf in der Erinnerung, im Gedächtnis, damit man dann von dort her gestützt von Zukunft reden kann. Und das wird in der Neuzeit anders, da reden die Leute von irgendeiner Zukunft, auf die hin man denkt, aber keiner weiß, was das überhaupt sein soll und was da alles passiert währenddessen. Individuell wie gesellschaftlich, individuell kann man plötzlich einfach tot umfallen, das passiert immer wieder. Dann plant man das für den Abend und der kommt nicht mehr. Aber natürlich gilt das erst recht für die Planwirtschaft, die deswegen ja dauernd beschäftigt ist mit der Beseitigung der sogenannten Nebenfolgen. Milchseen und Butterberge und ich weiß nicht was, alles immer fort und nicht, wo man immer nach der Planung daneben blickt. Denn Planung tut man heute und das ist morgen gestrig. Nach den heutigen Vorstellungen, nach den heutigen Ressourcen, nach den heutigen Wertungen und Werthierarchien und die können morgen schon falsch sein. Und deswegen sagt man, muss man eigentlich in der Zeit stehen und das so dann sehen. Also um noch über das Belehren, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu spät. Erst der Gedanke der Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren Bildungsprozess vollendet und sie fertig gemacht hat. Dies, was der Begriff lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte, dass erst in der Reife der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jene sich dieselbe Welt in ihrer Substanz erfasst, in Gestalt eines intellektuellen Reichs erbaut. Also zuerst wird gearbeitet und gewirkt und wenn das geschehen ist, kann man darüber nachdenken. Das ist so ein Echo auf den Anfang auch der Metaphysik von Aristoteles, wo er sagt, zuerst stehen die Lebensbedürfnisse an, Wohnung, Essen, was so hingehört. Und wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind, dann kann der Mensch fragen, was ist Wahrheit und was ist eigentlich der Sinn der Sache, das ist vorher nicht möglich. Und blickt dann auf das, was bisher entstanden ist. Und das spielte dann damit, das wäre schon bei Aristoteles, das Wort für Wesen heißt Toti en enai, das, was war zu sein. Hegel nimmt das aber auch, dass unser Wort Wesen zugleich ja die Vergangenheit von Sein ist. Also natürlich nicht die Vergangenheit von Sein, sodass wir da die Sprache so merkwürdig mischen. Wir verwenden das Wort Sein und Ist des Präsens, aber wir sagen nicht geseint, sondern da gehen wir über auf ein anderes Wort, wovon als solches das Präsens nicht mehr da ist.
Aber das schließt jetzt das Denken vor dem Handeln nicht aus.
Nein, das soll man schon, das ist aber kein philosophisches Denken, sondern das ist eben nur das technische Denken. Das braucht man natürlich vorher und auch lebensmäßig, hat man irgendwelche Pläne, muss das so durchbringen, aber wirklich ernsthaft auf die Wahrheit hin geht es erst, wenn das da ist, sagt er. Und widersprechen natürlich Leute massiv, aber er sieht das so. Das ist auch ein bisschen auf diesen berühmten Schlusssatz, der dann jetzt danach kommt, wo er da sagt, wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden. Und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Die Eule ist ja die Figur der Göttin Athene, der Göttin der Weisheit. Lateinisch Minerva, Rom Sopra Minerva, nicht? Da steht ja davor dann der Elefant mit dem kleinen Obelisken drauf. Also die Eule der Minerva, der Vogel der Weisheit, fliegt erst am Abend. Das ist also seine Überzeugung. Natürlich haben gegen das ganz scharf die Linkshegelianer protestiert oder sagen wir besser auch nicht. Indem nämlich der Marx sagt, ja, die Philosophie ist tatsächlich mit Hegel am Ende. Wir können jetzt keine Philosophie mehr machen, sondern müssen Praxis machen. Bezieht sich so in den Notaten, auch für seine Dissertation, auf
Shakespeares Julius Caesar, wo es ja auch am Anfang heißt, nach dessen Tod dann, wir wandeln zwischen seinen Riesenbeinen und schauen uns um nach einem schnöden Grab. Was soll danach noch kommen? So hat Marx auch gesagt, was soll eigentlich nach Hegel kommen? Gar nichts mehr, die Praxis. Wir müssen es einfach machen. Und dann hat er nochmal gesagt, dann stellen wir die Dinge vom Kopf auf die Füße. Weil der Hegel ja gesagt hat, zum Philosophieren muss man auf den Kopf gehen können. Denn normalerweise fragt man eben ganz, woran Sie erinnert haben, wie man eigentlich denkt und fragt, nämlich auf die Praxis hin, während die Philosophie stellt unbeantwortbare Fragen, deswegen ja auch ohne Fortschritt. Die fragt immer, was etwas ist oder so, anstatt sich zu fragen, wie man was macht. Das haben sich ja die Wissenschaften rausgenommen und deswegen gibt es bei denen einen Fortschritt. Die sind ausgewandert aus der Philosophie und fragen, wie man was macht. Und da hat man Fortschritt. Und die Philosophie besinnt sich auf ihre unbeantwortbaren Fragen und da gibt es dann keinen Fortschritt eigentlich. Da bleibt es eben so stehen, weil die jeder wieder selber durch sein Leben für sich selber beantworten muss.
Die haben auch einen Fortschritt, bis sie wieder
rückweisen. Ja, das ist eben die Frage, wie. Also da, das ist genau der Punkt. Nicht? Also mir kommt schon bevor, dass man Fortschritt eigentlich nur im nebensächlich technischen Dingen hat, also aber nicht im Einzelnen. Und das hängt für mich zusammen, dass es in der Philosophie genau wie in der Moral oder in der Religion um so Substanzielles geht, was an der Person hängt. Mein Beispiel war ja immer, ich kann nicht sagen, mein Vater ist ein halber Heiliger und ich mache jetzt die zweite Hälfte. Schon, ich muss wieder von vorne anfangen. Und deswegen ist auch ein dummes Gerede, warum nach 2000 Jahren Christentum sich die Welt nicht geändert hat. Weil niemand einfach dort weitermachen kann, wo jemand aufgehört hat, sondern er muss selber wieder Christ werden, zum Beispiel. Während das in der Wissenschaft anders ist. Da kann man sagen, bis dorthin sind wir gekommen, das ist jetzt der Stand der Wissenschaft. Wenn ich nicht Wissenschaftsphilosophie mache, ist es das, wo ich habe, und forsche von dort aus weiter. Das ist anders. Aber in der Philosophie kann ich eigentlich nicht, und Hegel ist davon ja überzeugt, kann ich eben nicht einfach das bisher Gedachte so übernehmen, sondern ich muss es selber denken und durchdenken. Deswegen sagt er, es gibt keinen Königsweg zur Wahrheit. Natürlich kann nicht einfach die Inhaltsverzeichnisse oder die Rezensionen oder die Verkündigungen für die Buchmessen lesen, sondern ich muss mich selber durch die Sache durcharbeiten. Und deswegen gibt es da in diesem Sinn keinen substanziellen Fortschritt, so ähnlich in der Moral. Kann ich sagen, wir sind weiter als Jesus, weil das schon 2000 Jahre her ist. Sowas kann man zwar manchmal lesen, dass sowas auftaucht. So wie ich gesagt habe, also am Frankfurter Zoo stand früher, ich bin so lange nicht mehr da gewesen, weil mit den Engeln sind wir auch noch nicht gewesen, da stand immer im Affenkäfig, der Mensch ist das Missing Link zwischen Affe und Mensch. Ein Wort von dem Jimmick. Und Drewermann zitiert das in einem seiner Bücher, ohne zu merken, dass das dann den Gottmenschen auch mittrifft. Missing Link zwischen Tier und Mensch. Könnte ja nun eigentlich wirklich nicht sein, nicht? Also, dass man sagt, wie sieht das eigentlich aus? Was lässt sich da machen?
Ich will nur fragen, wenn die Philosophie ihr Grau im Grau hat, ob das eine Anspielung auf Schelling ist? Oder, weil da gibt es so diese Geschichte mit den grauen Kühen da.
Das, da ist es deutlicher. Nee, hier macht er das ja ganz positiv. Ja, während ja. Diese, mit den, eben, das ist eine Erinnerung, das war ja so der Anfang von dem Zerwürfnis zwischen den beiden, dass er tatsächlich in der Phänomenologie schreibt, in der Vorrede, dass in der Nacht alle Kühe schwarz sind und dass der Schelling da einfach mit der intellektuellen Anschauung wups da einspringt und das hat er nämlich auch übel genommen, der Schelling. Nicht? Aber hier, glaube ich, meint er ganz positiv, so wie es dann, ja, ich denke, dass es eher eine Anspielung an Goethe, an den Faust ist, wo es da heißt, grau, junger Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens, goldener Baum. Nicht, sagt ja der Mephisto zu dem Schüler, als er ihn besucht. Und ich denke, dass er eher da anknüpft. Denn diese Redensart von der grauen Theorie, die hat ja auch der Goethe nicht erfunden. Nicht? Die gab es eben schon, deswegen zitiert das der Mephisto auch. Und dass das eher dorthin gehört. Und dieses Grau in Grau, das ist eben so. Man kann über das Grau übrigens auch eine Reihe schöne Gedanken machen. Also mir fällt ein, dass der Sieburg so in seinem, das ewig her, natürlich ein halbes Jahrhundert, so in seinen Büchern so über Paris eben von dem Grau in Paris gesprochen hat. Diese unterschiedliche Grau der Fassaden und des Himmels und welche unglaublichen Nuancen da das Grau haben kann. Das ist mir noch so in Erinnerung. dass man da sagen kann, jenseits also der anderen bunten Farben, ist das Grau selber unglaublich reich und in allen möglichen Farben zu haben. Das könnte man für sich nochmal nehmen. Ja, so entwirft er das hier. Und jetzt habe ich gedacht, dass wir, es hat ja keinen Sinn, da jetzt mit dem nächsten Autor anzufangen, dass ich nochmal, auch gestern eine Vorlesung habe ich so gemacht, dass ich was über seine Ästhetik noch nachgetragen habe. Einfach nochmal so Punkte. Und so würde ich gerne heute, außer Sie haben einfach was, Sie können ja jederzeit mit irgendwas fragen oder einbrechen, nicht? Würde ich einfach noch gern was sagen wollen zu seiner Religionsphilosophie. Als so dieser zweiten Spitze, das war jetzt die Philosophie der Philosophie. Und jetzt, was sagt er über die Religion? Warum betont er das so? Was ist überhaupt Religionsphilosophie? Und dann hat er da so eingesetzt, dass er sagt, Religion ist das Höchste, weil es nicht um den Menschen geht. So kann man eigentlich schon einsetzen. Während ich ja den Eindruck habe, dass heute eigentlich es in der Religion auch bloß um den Menschen geht. Bei den Katecheten selber und zum Teil bei der Selbstdarstellung der Religion. Ich fand das sehr ausgeprägt beim verstorbenen Papst, dass der eigentlich mit Redemptor Hominis angefangen hat und am Schluss der Enzyklika Fides et Ratio ist die Rede von der Selbstverwirklichung und ein Sammelband, der zu ihm herausgegeben worden ist im Frühjahr, in dem ich auch zwei Kapitel habe, einmal zu seiner Dichtung und einmal zu seiner Philosophie. Das heißt auch Staunen vor dem Menschen, aus Staunen vor dem Menschen. Das ist ein Wort von ihm. Also dieser Gedanke, der Mensch ist es eigentlich, um den es geht, so nach diesem alten Schema von früher, in der Antike geht es um die Welt, den Kosmos, im Mittelalter um Gott und in der Neuzeit um den Menschen. Und da entsteht dann eben auch erst das, was Anthropologie heißt. Bei Luther heißt es, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Nicht, was ist Gott in sich, sondern was ist er für mich? Und bei Kant, wenn er sagt, wir haben drei Grundfragen als Weltphilosophie, also nicht an der Uni, wo man Begriffe kloppt, sondern im Weltverstand, wie er sagt. Da sind das die drei berühmten Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und dann ordnet erstens Kant dem Hoffen die Religion zu, was ich schon schlecht finde, weil es in der Religion um Anbetung geht so höchst und nicht um Hoffnung. Aber so wird es gemacht. Zweitens sagt er, die drei Fragen gehen in eine vierte Frage zusammen. Was ist der Mensch? Da haben sie es nochmal ganz genau belegt. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Zusammengefasst in die Frage, was ist der Mensch? Das haben sie in der Kritik der reinen Vernunft und dann nochmal in seiner Logikvorlesung, wo er das nochmal etwas ausführlicher sagt, diesen Gedanken von Kant, der da auftaucht. Und so sieht das auch, wenn Sie so die Leute fragen, auch die meisten Seelsorger, die sagen, ja, es geht in erster Linie um Sinn und Heil in der Religion. Aber nicht, dass es in erster Linie um die Anbetung geht. Das war noch Guardini. Er sagt, die Anbetung ist die eigentliche Spitze. Und so auch Delp im Gefängnis in den letzten Aufzeichnungen von seinem Tod, wo er schreibt, der entscheidende Punkt ist also die unverratene Anbetung. Das wäre die Dimension. Und so sagt hier der Hegel, Religion ist das Höchste, denn es geht nicht um den Menschen. So hat er da begonnen, seine Religionsvorlesung. Wir haben ein Manuskript von ihm selber, von der Religionsphilosophie, von 1821. Er hat es später nochmal gelesen, aber von 1821 haben wir in den Werken ein Manuskript von ihm selber. Sonst haben wir, wie bei den anderen Sachen auch, nochmal eine breite Front von Nachschriften, die auch heute vorliegen, sodass man sehen kann, wie er sich entwickelt hat. In den verschiedenen Jahren, das hat man, als ich damals in meiner Dissertation saß, noch nicht gehabt und nicht gekonnt, dann fehlte das alles noch, diese Möglichkeiten. Aber dieser Grundgedanke zieht sich durch und allerdings fügt er gleich dazu, es ist nicht Aufgabe der Religionsphilosophie, das Individuum religiös zu machen. Also das ist nicht die Aufgabe, sondern Philosophie hat nachzudenken über. Das ist keine Verkündigung, das ist keine Pädagogik. Philosophie ist Philosophie. Und was ist das Problem? Das Problem ist, sagt er, die Spannung von Religion und Weltanschauung. Also von dem, was er unter Religion versteht und dem, wie heute die Leute die Welt anschauen. Das ist das Problem. Und wenn wir eben gehört haben, Philosophie ist die Zeit ihre Zeit in Begriff gefasst. Dann stellt er sich auch hier als erstes die Frage, wie steht denn das mit den Voraussetzungen in den heutigen Zeitprinzipien, wie kann man heute überhaupt noch Religionsphilosophie machen? Die Frage stellt er sich. Ein Blick auf seine Theologenkollegen, mit denen er zum Teil in scharfem Konflikt war, und zwar bezeichnenderweise gerade für das Zentrale, nämlich für die Trinität. Also die Katholiken zählten ja gar nicht, von denen wusste überhaupt niemand was. So, und bei den Protestanten gab es kaum jemand, der damals die Trinität vertrat. Und er hat gesagt, das ist irgendwie was spät neuplatonisch, das brauchen wir nicht, sondern ein Gott, das andere ist überflüssig. Und er hat dann so zum Beispiel an Tollock geschrieben, sagt, ihm gefällt das nicht, wenn man das Entstehen des Dogmas, die Mitte unseres Glaubens, so behandelt wie die Kirchenzucht. Das ist sowas da einfach um den Kirchenanbau und das so untergehen lässt, während das also die eigentliche Mitte des Glaubens sei. Und sagt, dann können wir doch gleich Muselmänner werden, wenn wir das nicht machen wollen. Und er hat wirklich so einsam dafür gekämpft als das Zentrum des Christlichen, wo ich ja sage, wir leben heute dann in dieser heilsgeschichtlichen Situation, dass die Christen darauf geworfen werden, weil die Juden und die Muslime sie fragen. Was ist da bei euch? Und dann gibt es ja auch die Stimmen, zum Beispiel bei Vorgrimmler, man soll davon nicht zu laut reden, das stört den religiösen Frieden und so und nur ja nicht tritheistisch werden und sonst wie. Ne? Also, sind die Zeitprinzipien? Erster Punkt, Entzweiung der Religion von dem freien weltlichen Bewusstsein. Und das macht er fest am Unterschied von Werktag und Sonntag. Er sagt, am Werktag arbeiten die Leute und Gott kommt nicht vor. Und am Sonntag wird nicht gearbeitet, aber da geht es nur um Gott. Und beides hat miteinander überhaupt eigentlich nichts zu tun. Er hat mal früher angefangen, dass zuerst alles religiös war und Gott bezogen. So hat er das so gesehen, dass das nicht so ganz stimmt. Muss man auch nochmal bedenken, nicht? Aber tatsächlich war die Welt mehr vom Göttlichen und Sakralen durchdrungen, wenn man so guckt in das, was man so findet und auch an Texten noch haben. Und naiv, sagt er, ist erstmal alles religiös und gottbezogen. Und dann entwickelt sich allmählich demgegenüber rechtlich, politisch und wissenschaftlich, dass das das Eigentliche sei und dass das unser Eigentum sei. Damit können wir umgehen. Die Religion entzieht sich uns die Welt, denn sie gehört Gott. Deswegen gibt es Tabus und alle möglichen Geschichten. Natürlich kann man nicht einfach einen Baum abhacken, wenn dann gleich eine Nymphe rausspringt. Oder nein, bei den Bäumen sind es ja die Dryaden, nicht? Also jedenfalls irgend so was göttlich-weibliches. Also dass man sagt, also immerfort alles Mögliche geht nicht. Und das muss ja dann erst, wie man dann ja gesagt hat, nach dem Krieg wurde das ja entdeckt mit der Verweltlichung der weltlichen Welt, bis das hinterher zurückschlug und dann also die Theologen wieder ihr Fett dafür abkriechten. Aber man hat erstmal abgehoben, dass die Bibel die eigentliche Profanisierung ist. Wenn man sich das mal überlegt, wie das auf Menschen damals gewirkt haben muss, wenn die Bibel aufschlugen oder sowas hörten, dass der Sonnengott eine Lampe für den Tag ist und die Mondgöttin eine Lampe für die Nacht. Kein Wunder, dass sie gesagt haben, diese Juden, das sind Heiden. Die sind gottlos. Und die Christen. Das muss man ja mal klar machen, was das wirklich heißt, wie das da steht. Die große Sonnengott und die Mondgöttin, nichts anderes als gemachte Dinger, als Lampen, die da rumhängen. Also, jetzt wird es wissenschaftlich und dann steht hier eine Spannung da und dann hat man wie geht man jetzt damit um, dass man zwar auch heute noch grundsätzlich sagt man, wir sind abhängig, das ist, wie Sie wissen, das Grundwort von Schleiermacher, nicht? Die Abhängigkeit, Gefühl der Abhängigkeit, sagt er, aber die ist abstrakt. Wenn ich einfach so sage, alles ist abstrakt, mit Schleiermacher hat er sich ja sowieso verkracht, irgendwann wollten sie sich dann wieder versöhnen, der Schleiermacher hat gesorgt, dass er nicht in die Wissenschaft, in die Akademie kam. Irgendwann sind sie mal gemeinsam also eine Rutsche runtergefahren, da irgendwo in Berlin, da gab es auch sowas wie ein Prater in Wien, nur weiß ich nicht mehr, wie das da hieß, nicht? Aber das hat ja trotzdem nichts genützt, nicht? Die haben sich halt nicht gemocht. Und zu einem Buch, das einer seiner Schüler geschrieben hat, über Religion hat er dann, hat Hegel im Vorwort geschrieben, wenn Gefühl der Abhängigkeit den Christen machte, dann wäre der Hund der beste Christ. Das hat natürlich dem Schleiermacher nicht gefallen. Also das muss man also so mit sehen, wie das da hineingehört. Darum sagt er hier, also natürlich gibt es heute das Reden von der Abhängigkeit, aber das ist völlig abstrakt, das wirkt sich überhaupt nicht aus, sondern man denkt und arbeitet da herum, von der Frömmigkeit der Alten ist nichts mehr da. Und so also von Seiten der Welt, aber von Seiten der Frömmigkeit ist es auch nicht besser, sagt er. Da ist so ein allgemeines Zweckdenken erstmal und das wird dann inkonsequent vereinzelt. Also erstmal sagt man, Gott beschreibt alles, aber dann sagt man doch, nein, es gibt einzelne Wunder oder ich habe das Schiff verpasst und dann geht das Schiff unter und da hat der Schutzengel mich davor bewahrt zu ertrinken und so Geschichten. Nicht? Sagt er, da wird wirklich so aufs Einzelne dann vereinzelt, ohne dass das wirklich verarbeitet wird. Das kann ja gar nicht gehen, sagt er. Daran wird dann Kritik geübt und zwar zunächst auch um Gottes Willen, aber so fällt dann das Einzelne an die profanen Wissenschaften. Das Einzelne wird in den Wissenschaften behandelt und für die Religion bleibt nur das Allgemeine übrig. Das ist ja richtig beobachtet, meine ich, nicht, dass er das sieht. Und damit haben wir dann eine Kluft, sagt er. Wir haben die Religion als ein leeres Gemüt. Da denkt er wieder an Goethe, denke ich. Nehmen Sie eben die berühmte Antwort von Dr. Faustus auf die sogenannte Gretchenfrage. Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch, wer wird ihn nennen? Und dann webt und schwebt das da so rum. Mischt sich ja auch nicht ein, wenn man eine junge Frau ins Elend bringt. So dass man da ungeniert, fromm und geil sein kann, geht alles irgendwie so zusammen. Ne? Man ist so irgendwie in einem leeren Gemüt, wie er sagt. Und auf der anderen Seite haben wir dann endliche Systeme, wo er hinzufügt, ohne Gediegenheit. Also man könnte sagen, gewusst wie, aber ohne Antwort auf die Fragen was. Was das Feld der Philosophie wäre. Das ist die Situation. Und diese Differenz zwischen diesem leeren Gefühl auf der einen Seite und dieser gediegenen Arbeit der Einzelwissenschaften, das drängt zum Ausgleich, zumal im Christentum. Da müsste das eigentlich gelingen und möglich sein, wobei das Christentum, sagt er, ausgeht von der absoluten Differenz. Das ist seine Sicht der Dinge. Ob man das so teilen muss unbedingt, ich erzähle es einfach nur. Also er sagt, das Christentum geht aus von der absoluten Differenz, das heißt, dass der Mensch von Haus aus böse ist. Und das kann man auf zwei Weisen begründen. Er macht das auch unterschiedlich. Man könnte einmal sagen, der Naturzustand ist schon das Böse, denn aus dem soll er rausgehen. Und wenn er da rausgehen soll, ist es also das, was nicht sein soll. Und andererseits ist natürlich das Böse der Sündenfall. Also ob ich das so oder so sehe, in beiden Fällen, entweder bin ich vorher unschuldig und bin dann gefallen und sündig, oder solange ich noch nicht gefallen bin, bin ich noch in einem Zustand, in dem ich nicht bleiben soll. Denn das Paradies ist nach der Meinung von Kant bis Hegel ein Zoo und der Mensch gehört nicht in den Tiergarten. Sodass er auf jeden Fall nicht so bleiben soll, wie er ist. Und das, werden wir sehen, führt er dann vor allen Dingen durch, dass die Mitte der Religion das Opfer ist und im Opfer geht es um Versöhnung. Um Vergebung von Schuld. Wird es also nochmal sichtbar und das ist natürlich sehr stark, für Katholiken fällt das natürlich unmittelbar auf, dass das halt eine evangelisch-protestantische Sicht ist. Zu sagen, ich gehe davon aus, dass der Mensch erstmal böse ist und verloren ist. Wofür dann sich die katholische Theologie von der evangelischen Seite einhandelt, dass sie halb heidnisch sei, nicht? Und ich wirklich wüsste, was Schuld und Sünde ist. Das ist dann das Problem nach der anderen Seite. Also es beginnt mit der Differenz und die Versöhnung ist also für den Glauben, aber nicht naiv unbefangen, sondern wie soll das gelingen? Also nicht bloß der Glaube, sondern das Ich selbst wird angesprochen, sagt er. Und drum treibt hier der Gegensatz heraus von Vorstellung und Gedanke. Also es geht nicht bloß um den Glauben, nicht bloß um Vorstellungen, es geht um genau diesen Punkt. Einerseits haben wir Vorstellungen im Kopf, andererseits soll das Ganze gedacht werden. Und drum Religionsphilosophie. Und dann fragt er sich, wie steht jetzt also dann die Religionsphilosophie zur Philosophie und wie steht sie zur Religion? Also erstmal, wie steht Philosophie zur Religion? Da sagt er, die haben inhaltlich dasselbe, es geht ums Absolute. Ob ich das nun Gott nenne oder absoluten Geist. Es geht nicht um irgendwas Relatives und nicht bloß um den Menschen, sondern es geht darum, aber in der Form ist es verschieden und daher gibt es hier eine Aversion und dann verweist er auf den Tod des Sokrates, Stammvater der Philosophie, der im Namen der Gottlosigkeit, ja, wurde mir vorgehalten, Asebi, hingerichtet wird. Also die Religion tötet da den Philosophen. Das ist sein Gedanke an der Stelle. Aber zugleich auch gibt es eine Einheit, schon in der Antike, der fromme Platon, nicht? Und im Mittelalter vor allen Dingen. Was im Mittelalter weiß er natürlich nicht viel, weil damals überhaupt niemand da viel, schon der Name Mittelalter zeigt es ja nicht, das hat man irgendwie so übersprungen, aber er kommt auf den Anselm zu sprechen und dessen Beweis, und das schätzt er natürlich hoch. Soweit, was er davon wusste. Also der Unterschied ist jetzt der, dass die Philosophie spekulativ die Einheit des Differenten denken will. Wir haben gesagt, Identität von Identität und Nicht-Identität. Das ist die Aufgabe der Philosophie. Religion ist das Bewusstsein des Spekulativen, aber nicht, sagt er, im Äther des Gedankens, sondern in harter Entgegensetzung. Also da ist der heilige Gott und hier ist der sündige Mensch. Das ist sein Ausgangspunkt, was dann eben durch das Opfer bewältigt werden muss.
Vielleicht bedarf es ja auch dieses scharfen Gegensatzes, um aus diesem Essen müssen,
ja,
das verwandeln zu können. Ja. Sonst wird ja immer im Naturzustand das Essen und gegessen.
So ist es, würde einfach nur weitergehen.
Ja. Bedarf es einfach.
Ich meine auch, ja, ja. Nee, er wertet das auch gar nicht ab, er stellt es nur fest erstmal. Er sagt, also ich sehe das, die Philosophie, deswegen ist sie ja das Höchste dann, die schafft es tatsächlich, die Identität von Identität und Nicht-Identität zu denken. Der Religion, die geht erstmal von diesem scharfen Gegensatz aus, der in der Philosophie dann schon aufgehoben ist. Daher Philosophie des siebten Tages, wie er gesagt hat, ne? Sondern es geht aus von diesem Gegensatz, der wirklich auch besteht und der ja eigentlich auch überwunden werden soll. Und dann werden wir eben sehen, nicht ganz überwunden werden kann, weil es eben nicht gedacht wird, sondern so im Gegenüber bleibt, in Stellvertretung von Erlösung und so. Das sind die Punkte, weswegen gesagt, ich kann nicht dabei alleine bleiben. Aber erstmal, das wäre also Verhältnis von Philosophie und Religion überhaupt. Philosophie, Spekulation, Identität von Identität und Nicht-Identität, Religion, Ausgangspunkt, schärfste Entgegensetzung, der heilige Gott und der sterbliche, dem Tod verfallene, sündige, verlorene Mensch. Man hat ja auch immer wieder gesagt, Erlösungsreligion ist eigentlich ein weißer Schimmel. Um Erlösung geht es in allen Religionen und das ist ja heute das Problem, offenbar der Kern, ein Kernpunkt der Krise der Religion heute, dass die Leute sich nicht mehr schuldig fühlen. Bis hin, dass auch in den Gottesdiensten Zelebranten nur noch von Schwäche reden und Fehlern, aber nicht mehr von Schuld. Und dann haben die Leute so das Gefühl, das Christentum redet den Leuten erst die Schuld ein, damit es sie dann erlösen kann. Das gehört ja zur Neuzeit, die Erbsünde wird bestritten und die Sündigkeit überhaupt bestritten. Und das kann man auch immer wieder in zeitgenössischer Theologie lesen, in der Literatur, in den Zeitschriften. Wer fühlt sich eigentlich noch wirklich schuldig? Sondern er sagt, natürlich müsste ich eigentlich ein bisschen besser sein, ein bisschen ordentlicher, aber jetzt bin ich halt nur so, das sind meine Gene und meine Meme und das ist meine Erziehung, das ist die Gesellschaft und alles so zusammen. Wie soll denn das eigentlich besser sein? Ich leide ja an mich, wie soll ich da noch bereuen? Bereuen müsste Gott, nicht ich. Das sei so das weit verbreitete Gefühl, auch unter Christen, die in die Kirche gehen. Und dann ist genau dieser Gegensatz weg, den er hier so stark betont, auf dem Religion eigentlich aufbaut, der dahin gehört. Das war ja so ein Bonmot von Karl Kraus, dass die Psychoanalyse das Elend ist, als dessen Heilung es sich anbietet. Nicht? Aber das haben andere Leute längst aufs Christentum angewandt. Und dann sagt er so, und was ist jetzt die Religion, die zweite Frage, die hineingehört, was ist Religionsphilosophie im System der Philosophie? Und dann sagt er, in der Philosophie geht es um den Begriff Gottes, aber der Begriff will auch vorgestellt werden. Und Vorstellen des Begriffs, das heißt, Gott erscheint, Gott zeigt sich. Und das ist Thema der Religionsphilosophie. Also die Philosophie ist zwar höher, weil sie Gott als den Begriff behandelt, das ist das eigentlich adäquate Medium, aber der Mensch ist eben ein Wesen, das in der Vorstellung lebt. Und deswegen braucht es eben, muss auch das bedacht und reflektiert werden, die Vorstellung Gottes. Und Vorstellung ist das, wodurch er die Religion kennzeichnet. Die Kunst ist gekennzeichnet durch Anschauung. Ich sehe, Religion ist gekennzeichnet durch Vorstellung, wo erzählt werden kann, das Erscheinen Gottes. Und deswegen kann man sagen, die Religionsphilosophie hat Gott als Erscheinenden im Blick. Gott als Erscheinenden im Blick. Das steckt schon im Wort Religionsphilosophie drin. Traditionellerweise, das habe ich gestern mal kurz angesprochen, kann ich sagen, ich mache also Religionswissenschaften, ich erzähle, was es da alles gibt, und dann mache ich auf der anderen Seite, von Plato an, in seinem Werk Die Gesetze, eine philosophische Gotteslehre. Aber die werden dann nicht verknüpft. Während Hegel sagt, ich will die genau verknüpfen, nicht Gott in sich, sondern Gott, insofern er erscheint, nicht der Mensch einfach so für sich, sondern der Mensch, wie er sich auf diese Erscheinung Gottes ausrichtet. Deswegen ist ja dann auch die höchste Vollendung dieses Konzepts der Gottmensch und das Christentum die absolute Religion. Dass ich also nicht Gott für sich da entwerfe oder bedenke, nicht entwerfe, bedenke, also dass er das sei, sondern sage, nein, der Höhepunkt ist, dass er für Menschen da ist, dass er selber Mensch wird. Und das ist dann genau diese Verbindung von Gott und Mensch, die eben Religionsphilosophie heißt und dann nicht mehr Theologie. Die kann abrutschen in bloße Menschlichkeit, da mache ich Religionspsychologie, Religionsgeschichte, Religionsphänomenologie. Da ist dann uninteressant, ob es Gott gibt oder nicht. Das ist kein Thema für die Religionswissenschaften, aber es ist ein Thema für die Religionsphilosophie. Deswegen sind die ganz deutlich und scharf unterschieden. Religionsphilosophie geht es um diese Wahrheitsfrage, um Gott selber. In den Religionswissenschaften geht es nicht um die Wahrheitsfrage, sondern hier wird geordnet und hier ist ganz offen, ob es Gott gibt, ob es da die Geister der chinesischen Religion gibt, ob die Athene wirklich also eine Göttin ist oder so, das ist alles unwichtig. Es geht darum, das Material zu untersuchen. Und deswegen können die ja auch gut tolerant sein, was dann eben die Konsequenz hatte, dass die deutsche große Religionsphilosophie eigentlich ziemlich kritisch, christentumskritisch war. Bemerkbar bis in die Mühen, hier den Guardini-Lehrstuhl neu zu besetzen, als der umgewidmet wurde, eben einfach für Religionswissenschaften, war da niemand zu finden. Lange, weil das tatsächlich fehlt. Also es geht um dieses Verhältnis der Religionsphilosophie, jetzt näher hin zur sogenannten, wie man das damals nannte, positiven Religion. Bitte?
Tatsächlich stehen diese Religionswissenschaftler aber doch irgendwo, ich weiß nicht, ob ich das gelesen habe, in der Rezension der FAZ des neuen Buchs des Ehepaars von Brück.
Habe ich noch nicht, wann war das?
War letzte Woche, oder Montag, Dienstag, wo steht, er sitzt auch bei diesem oder jenem indischen Guru in der Regel mit zu.
So ist es.
Aber dann stellt man sich als völlig neutral danach.
Ja, so ist es. Ja, ja. Nee, das fand ich ja auch damals wirklich also so ärgerlich, ich habe das ja noch mitbekommen. Es geht ja vor allen Dingen auf Brück zurück, diese Umwandlung, wo er dann sagt, gut, er übernimmt dann die Religionswissenschaften für Asien und so die Sachen. Und kürzlich war auch mal ein Artikel von der Art wieder in der Debatte von ihm drin. Und dann, das habe ich gelesen, das andere muss ich mal gucken, da liegt das noch auf dem Stoß, das ist nicht gelesen, weil ich dauernd weg war, letzte Woche. Ja, ah ja, muss ich mal gucken, danke. Und dann sagt er, und der eigentliche Guardini-Lehrstuhl, der am Siebestor ist, der soll da dieses Christentum machen und Europa. Und da war unter den älteren Leuten, weil das BR war das immer so mit Elder Statesmen besetzt worden, nicht, war eben niemand zu finden, der da wirklich in Frage kam. Jüngere sind anders. Jüngere Religionswissenschaftler, da gibt es welche, die das können, aber die wollten ja eben da so was Würdiges hinhaben. Und deswegen ist man dann auf Rémi Braque gekommen. Arabisten und Patristiker und so aus Frankreich, der eben dann auch nur immer ein Semester ja im Jahr da ist, bei dem anderen Semester dann wirklich ein Religionswissenschaftler dort hindert. Ich habe ja den Lehrstuhl auch nur dreimal vertreten und auch eben immer nur in einem Semester, weil ich kein Religionswissenschaftler bin, sondern Religionsphilosoph. Ne? Sie sagten, nein, Sie brauchen einen Religionswissenschaftler, der eben neutral, angeblich neutral ist. Die Frage, wie man da neutral sein kann, das hat man in der Form auch, ein bisschen ist ja auch wieder vorbei mit dieser Idee mit Religionskunde, aber das, auf die Sachen ist man nie in den anderen Fächern gekommen. Ich habe das ja immer angesprochen, dass sich jemand bewirbt für einen musikwissenschaftlichen Lehrstuhl oder so und sagt, ich verstehe überhaupt nichts von Musik und dafür bin ich da der richtige Mann, denn ich bin da nicht gehemmt durch Vorurteile, dass ich etwa den Bach für besser halte als irgendeinen Schlager, sondern ich bin so musikalisch, dass mir jede Art von Lärm gefällt. Nicht? Und das ist das Richtige für so einen Lehrstuhl. Eben nicht. Denn von irgendwas, was verstehen heißt, Wertunterschiede machen. Aber das war eben zu solchen Zeiten da noch etwas Suspektes. Dass man sich dann streiten kann, dass die einen eben lieber Bach hören, die anderen lieber Mozart, darüber kann man nochmal reden. Aber dass es jemals einen Unterschied gibt zwischen großer Musik und Gebrauchsgeklimper, das ist doch, sollte man eigentlich wissen. Ja, ja. Also, jetzt die sogenannte, wenn ich schon sage, es geht um den erscheinenden Gott, dann bin ich im Konkreten und dann bin ich in dem, was man in der Aufklärung positive Religion genannt hat. Also positiv heißt ja nicht, dass sie was Bejahtes ist oder Bejahendes oder Bejaht, sondern das heißt wörtlich von Ponere setzen. Hier werden Dinge gesetzt, die werden also nicht deduziert oder abgeleitet oder erkannt, sondern hier kommt einfach eine Setzung zustande. Gott offenbart sich eben da in Israel und nicht in einem Land daneben. Und es gibt eben diese Form von liturgischen Vorschriften und es könnte auch andere geben. Die werden nicht als einzig mögliche begründet oder deduziert, sondern sie werden gesetzt und die Texte. Und das war ja der Hintergrund, dass es da eben in Europa dann mit der Reformation dann auf einmal zwei gesetzte Religionen gab, die zugleich also dabei waren, Europa in Blut und Tränen zu ertränken. Und daher kamen dann so die Sachen raus von den Freidenkern in England, Christentum nicht mysteriös und natürliche Religion und alles das, um zu sagen, es kann doch nicht gehen, dass weil die nicht miteinander argumentieren können, sondern weil hier eben jeder auf seinem Schriftverständnis besteht, die gegenseitig sich umbringen, da in Scharen und Kriege führen. Das müssen wir aufhören und müssen darüber reden und denken können und machen eben eine natürliche Religion, was wir mit unserem Verstand können. Und dann wurde also die positive abgeschrieben und ich habe diese natürliche Religion. Das haben sie ganz ausgeprägt, auch bei Kant in seiner Religionsschrift. Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, dass ich das entwickle und darauf muss es ankommen, dass das stimmt und mit dem Positiven ist so eine Geschichte. Und jetzt sagt er also eben, wie verhält sich nun die Religionsphilosophie zur positiven Religion? Denn da, was gehört zur positiven Religion? Ein Lehrbegriff, ein Credo, mit einem Wort die Bibel. Das war ja auch der Punkt, den Jaspers kritisiert hat in seinem Buch über Christentum oder Bibelglaube und philosophischen Glauben. Der sagt, wie kann man denn hingehen, irgendeine Person oder irgendein Buch als das göttliche Buch zu bezeichnen? So wie niemand hingehen kann und sagen, eine bestimmte Philosophie ist die Philosophie oder eine bestimmte Ansicht ist die Ansicht. Daher kommt ja noch diese Idee mit der pluralen Religionstheologie, wenn ich mir Gott als ein Gebirge denke und man kann von dort drauf steigen und von dort und von dort oder als die Mitte des Rades und man kann von den verschiedenen Speichen zur Narbe kommen, dann ist überhaupt keine Möglichkeit für einen vernünftigen Menschen, hier irgendwie einen Absolutheitspunkt zu behaupten. Wer behauptet, das sei die wahre Philosophie, die einzig wahre, dann ist es sicher schon daneben. Die Frage ist, gibt es sowas in der Religion oder kann es das geben? Das hängt daran, ob ich Gott personal denke. Wenn ich Gott personal denke, kann ich die Möglichkeit nicht ausschließen. Denn eine Person zeigt sich auf verschiedene Weise, aber sie kann sich in einer bestimmten Weise, in einem bestimmten Wort ausdrücklich zeigen. Man kann sehr oft Ja sagen und ein bestimmtes Ja vom Standesbeamten oder vom Traualtar ist ein besonderes Ja. Ich kann also ein Wort, das als solches nie absolut ist, absolut meinen. Und die Frage ist, ob nicht angesichts der Vielheit der Religionen gerade ein religiöses Bewusstsein eigentlich sich danach sehnen müsste, dass irgendwo so ein authentisches Wort von Gott gegeben wird. Das war das, was Karl Rahner mit seinem ersten bekannt gewordenen Buch dann gesagt hat, Hörer des Wortes, der sagt, der Mensch ist ein Wesen, das hinhört, ob Gott ein endgültiges Wort spricht angesichts der Vielheit, die ja nicht einfach eine positive Fülle ist, sondern Widersprüche enthält und Gegensätze, das authentisch definiert. Wir haben kein Recht darauf, hat er gesagt. Gott kann auch schweigen, ist völlig klar. Aber eigentlich muss das religiöse Bewusstsein hoffen, dass irgendwo ein letztes Wort gesprochen wird. Der Begriff letzte Wort stammt aus dem Hebräerbrief. Am Anfang des Hebräerbriefs heißt es, Gott hat oft gesprochen durch die Propheten und dergleichen. Die Kirchenväter fügen dazu und durch die Sibyllen, um auch die Außerbibel dazu zu nehmen. Am Schluss in seinem Sohn. So hat dann der Freiburger Philosoph und Fundamentaltheologe Verweyen seine Fundamentaltheologie genannt, Gottes letztes Wort. Zwischen der dritten Auflage oder vierten. Nicht also dieser Gedanke, der dorthin gehört. Also Lehrbegriff, Credo, Ding. Und dann kommt da jetzt das Raisonnement der Interpreten, wo er dann sagt, ich weiß nicht, ob Ihnen das zurückgeht, das ist ja ein alter Spruch, dass er sagt, die Bibel wird zur wächsernen Nase, jeder kann sie drehen, wie er will. Jeder liest was anderes raus. Das ist dann der Punkt, auf den es da zuläuft, das ist das eine. Also die, die sich an die Bibel halten und sagen, wenn ich die Bibel lese, dann ist der Heilige Geist bei mir und dann ist schon das, was da rauskommt und dann haben wir eine Unzahl von Denominationen inzwischen innerhalb des Christentums. Also wie man früher mal gesagt hat, man kann nicht einfach vom Hinduismus reden, sondern es sind ganz viele verschiedene Religionen. Nicht? So ist das inzwischen im Christentum ja fast auch so. Und auf der anderen Seite, sagt er, steht die abstrakte natürliche Theologie. Gott bloß als ungeschichtliches Wesen in der Aufklärung. Also ich habe im sogenannten Deismus. Also ich habe einerseits Gott oder ich habe andererseits die Fülle von Bibelauslegung. Und demgegenüber steht dann die Religionsphilosophie. Die soll also nicht bloß abstrakt sein von dem ewigen Gott und sie soll sich nicht in der Bibel verlieren, sondern sie soll genau das miteinander verbinden und da fällt dann das Wort, was bei ihm ja öfter fällt, die Wahrheit ist konkret. Das ist ein berühmtes Hegelwort, nicht? Das dann von Lenin übernommen worden ist und bei anderen dort auftaucht, die Wahrheit ist konkret. Das heißt wörtlich zusammengewachsen, nämlich aus dem Abstrakten und dem Positiven, dem Individuellen. Das muss erreicht werden und das ist Aufgabe der Philosophie. Nicht abstrakt zu bleiben und sich nicht zu verlieren im Besonderen, sondern konkret zu werden. Ein anderer Ausdruck von ihm heißt dafür, der Geist ist immer für den Geist. Und deswegen ist hier die Trinität zu denken, sagte er gleich eingangs. Weil das eben genau dieser Blick ist, Geist für den Geist. Und dann kann ich eben nicht, sagt er, eine bloß unreflektierte Verstandesexegese machen. Da dachte er an seinen Freund Paulus, zum Beispiel war ein bekannter Exeget, die waren befreundet, die Familien auch. Der Paulus erklärte zum Beispiel das Wandeln Jesu über das Wasser, dass der so schnell gegangen ist am Ufer, dass die anderen Leute behauptet haben, der muss übers Wasser gegangen sein. Das war wirklich diese flache Aufklärung. Nicht? Und da hat der Hegel gesagt, ja mein Gott, also so kann es doch nicht sein. Nicht? Also an sowas denkt er dann, nicht, wenn er das so hört. Also keine flache, unreflektierte Verstandesexegese, sondern ich muss ein vernünftiges Erkennen machen. Wie kriege ich das hin? Und sagt, es gibt nur einen Geist, es gibt nur eine Vernunft und deswegen gehören Religion und Denken von Gott zusammen. Und darum steht die Religionsphilosophie gegen den Zeitgeist und muss sich da behaupten. Denn der Zeitgeist war eben gerade so, dass das auseinandergerissen wurde. Die einen biblisch-fundamentalistisch, sagt man heute, nicht? Und die anderen eben abstrakt, aufklärerisch. Wie kann ich das zusammenbringen? Das ist das, was hier nötig ist. Wie kann ich also das Verhältnis der Philosophie, der Religion denken zu den Zeitprinzipien des religiösen Bewusstseins. Darauf läuft es dann zu. Wie soll das aussehen? Er sagt, es muss gehen, was geschieht heute? Wir machen heute eine Wissenschaft vom Endlichen statt von Gott. Und das sogar mit Berufung auf Gottes Größe, was dem Christentum strikt entgegensteht. Das ist ganz gezielt gegen seine theologischen Kollegen. Und deswegen ja auch diese große Freude heute wieder, wenn Sie Sammelbände nehmen, wie alle möglichen jungen Theologen für die negative Theologie sind. Das heißt, nichts Genaues weiß man nicht und wird immer damit begründet und sagt, Gott ist so groß, dass man ihn nicht erreicht. Da sagt Hegel, das ist eine Demut, die sich vor Hochmut nicht zu fassen weiß. Das bringt ihn richtig auf. Wie, sagt er, soll man sagen, dass die Vernunft Gott nicht erreicht, wenn er uns extra die Vernunft dafür gegeben hat? Und dann scheut er sich gar nicht, dann Paulus dazu zitieren und sagen, Gott gibt uns den Geist und der Geist erforscht die Tiefen der Gottheit, so wie der Menschengeist den Menschen erforscht, erforscht der Geist Gottes Gott und wir haben Gottes Geist bekommen und der Geist gibt dem Geiste Zeugnis, wie es im Römerbrief heißt. Und das hat er ganz entschieden dafür ein und sagt, dieses andere Reden, Gott ist so hoch, da zitiert er dann den Tacitus, der gesagt hat, dass die Germanen Securi adversus Deus sind. Aus einer Mischung von Schrecken und Bewunderung hat das der Tacitus gesagt, dass die Germanen sich sicher fühlen gegenüber den Göttern. Das muss man aus dem römischen Mentalität hören. Sie können sowohl bei Vergil lesen wie bei Cicero, dass die Römer von niemand übertroffen werden an Frömmigkeit. Die Griechen machen mehr Philosophie und machen Kunstwerke und alles. Das schreibt Vergil auch, sagt er. Aber dann sagt er, die Römer sind dafür da, um die Völker zu regieren und sie zu schützen und die Schwachen zu stärken. Aber vor allen Dingen sind sie da, um eben Gott anzuerkennen und ihn anzubeten. Und deswegen hatten die ja für alles und jedes einen Gott und eine Göttin. Für den ersten Schnitt der Ernte und für das Einfahren und für alles und jedes, für die Türschwelle und für die Tür und für alles ein Gott und eine Göttin, sagt er, drum ist da niemand so fromm und lassen sich die Römer von niemand übertreffen an Frömmigkeit. Das war so ein Grundgedanke mit entsprechender Sorge und Angst vor den Göttern. Und da guckt er so auf die Germanen hin und stellt fest, dass die gar nicht so aufgeregt sind und so voller Angst vor den Göttern, sondern dass so kam ihm das vor, sondern dort so lebten. Und dieses Wort Securi adversus Deus, das zitiert Hegel nicht nur einmal, um eben zu sagen, so ist das offenbar auch heute mit den Theologen und mit der Philosophie, dass das einfach keine Rolle spielt, dass die sich unter dem Schein der Demut, Gott ist nämlich so hoch, dass man es gar nicht weiß, man darf gar nicht sicher fühlen, sondern Gott dort oben und unten. So wie das in so einem Gedicht von Prévert ist, nicht, wo er sagt, Vater, der du bist im Himmel, bleib dort und wir bleiben hier und du hast dein Geheimnis der Mysterien, wir haben die Mysterien der Liebe in Montmartre. Und so, nicht? Also so verteilt sich das dann. Das ist so der Gedanke, der da drin steckt. Und dagegen wendet er sich und eben mit Adresse vor allen Dingen an die theologischen Kollegen. Was soll man da über Gott reden? Reden wir über den Menschen. Also die Philosophie muss sich auseinandersetzen, sagt er, mit der gegenwärtigen Gleichgültigkeit gegenüber bestimmten Dogmen. Die Theologen sind christologisch wie trinitarisch antidogmatisch. Und eben dogmatisch war schon damals ein Schimpfwort eigentlich. Nicht? Während zu einer Religion wie Christentum das Dogma gehört, weil es eine Credo-Religion ist. Das ist nicht das Judentum und nicht der Islam, aber die Mitte des Christentums sagt, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Jesus Christus ist der Herr und das ist ein Dogma. Und viele Leute sagen, nein, Christ ist einer, der sich anständig benimmt. Das fand ich immer unanständig gegenüber den Nichtchristen. Warum sollen sie sich schlechter benehmen? Oder die Christen besser? Und dann sagt er, und die weichen dahin aus, dass eben die Theologen die Dogmen nur historisch behandeln. Das heißt, die stellen fest, was damals Leute geglaubt haben, das Ganze ist reine Geschichte, von Gegenwart keine Spur. Man forscht und lernt da, was die damals vielleicht geglaubt haben, aber selber muss man das natürlich nicht glauben, dass man dort hineingehört. Und dann sagt er eben, das ist so, wie wenn man von den Schicksalen eines Gemäldes redet, statt von dem Gemälde selber. Man untersucht die Provenienzen und wo das so durchgelaufen ist, wer das an wen verkauft hat oder so etwas. Darum kümmert man sich oder was dafür bezahlt wurde, aber nicht selber. Und das kann eben nicht gehen. Es geht nicht darum, auf der anderen Seite gibt es die Leute mit dem unmittelbaren Wissen, also mit ihren Privatoffenbarungen, denen dann Christus selber erscheint oder so, um das dazu sagen. Nein, es muss darum gehen, dass eben der Geist des Selbst zugleich in einer Tradition steht, dass der Geist und der Geist zusammengehören, dass ich da eine Identität habe. Ich brauche also diese Geschichte mit, das ist wichtig am Geist, dass ich der Geist dem Selbst gegenübersteht, nicht bloße Tradition, das ist ein berühmtes Wort von der jetzt Papst zitiert es auch öfter, war das Tertullian oder wer? Christus hat sich die Wahrheit genannt, nicht die Tradition. Wenn ich also bei Tradition denke an das bloße Depositum Fidei, wie der Ausdruck hieß, neuscholastisch. Fertig gelieferter Text und der liegt da und den habe ich festzuhalten. Dann sagt Blondel in seinem berühmten Schrift der Histoire et Dogme, ist jetzt gerade wieder neu in der Übersetzung erschienen, sagt er, ich muss die Tradition so denken wie die Verwaltung der erhaltenen Talente. Wenn ich die vergrabe, ist daneben. So wie man sagen kann, was sich nicht ändert, bleibt nicht dasselbe. Weil es ja immer wieder inkarniert, neu ausgedruckt werden muss. Tradition ist also was Lebendiges. Nicht, dass ich mir irgendwas abstrakt ausdenke, da ist er gerade dagegen, sondern dass ich von der eigentlichen Wahrheit erfüllt bin, dann drückt die sich in jeder Situation anders aus, wie das Prinzip in den konkreten Verhaltensweisen sich inkarniert. Da erfülle ich auch nicht starre Normen einfach so daher, Augen zu und durch, sondern ich muss ja in dem Geist dessen, was dort ist, leben und dann kann da entsprechendes rauskommen. Das müsste sein und das nennt er Zeugnis des Geistes als das einfache Prinzip philosophischen Erkennens. Also ein ganz einfaches Prinzip des philosophischen Erkennens, Geist haben, die Augen aufmachen. Und das muss man jetzt eben sowohl gegen die Leute sagen, die da meinen, sie könnten unmittelbare Privatoffenbarungen haben, wie gegen Leute, die das jetzt bloß von außen historisch vermitteln. Es geht immer um dasselbe, um diese Verbindung, um die Konkretheit der Wahrheit gegenüber solchen, wie er sagt, abstrakten Entgegensetzungen, gegen eine Trennung von solchen Dingen, von das und was, wo das nochmal irgendwie zusammengehört. Und dann kann man sagen, nur Beziehung zu, dann haben die Leute also bloß eine Beziehung zu Gott, statt sich selber zu kennen. Ich muss beides aufbauen, ich muss mich kennen, muss eine Beziehung zu Gott haben und dann kann ich das machen. Und dann bedeutet eben Religion Gott und Bewusstsein, Geist für den Geist. Die Leute müssten es nur wissen. Das heißt, ich brauche eine relationale Philosophie, könnte man sagen. Ich muss immer wissen, dass es ein Mensch ist, der das denkt und redet, also selber mit dabei, und muss wissen, dass sich dieser Mensch auf Gott bezieht. Ich kann also nicht eine abstrakte, sagt er, metaphysische Gotteslehre machen und vergessen, dass ich Mensch bin. Und ich kann umgekehrt nicht bloß im Menschen bleiben, so religionswissenschaftlich, religionsphänomenologisch, statt noch bei Gott zu sein. Dann habe ich mich ja zurückgebogen, sondern ich muss genau das, was ich immer so hinmale, ne, beide Linien festhalten. Gott und den Bezug, in dem ich dann auch drin stecke. Deswegen Religionsphilosophie. Das hier nötig ist. Also das sind so diese Klärungen vorweg hinsichtlich der Möglichkeit von Religionsphilosophie. Das muss sie irgendwie erfüllen, anders geht es nicht. Ich kann also die positive Religion und Vernunft nicht einfach nebeneinander stehen lassen, sondern ich muss beide vermitteln. Das ist ja auch das, was jetzt so der Papst versucht, wenn er da eben die historisch-kritische Methode hineinnimmt in die Methode, die kanonistische Methode, dass er sagt, die Schrift ist eben das Grundwerk der Kirche, der Gemeinde, der Glaubenden und dass ich es von dort her lesen muss. Die Suppe ist eben da und hat keinen Sinn, da wieder die Gewürze der Einzelnen rauszufischen und die zu untersuchen, sondern es ist eben genau dieses Zusammen, was dort da ist. Skeptizismus wird also verlangt. Skeptizismus verlangt also Untersuchung der Vernunft und er sagt, das kann gar nicht gehen, denn die Vernunft kann ich ja nur mit der Vernunft untersuchen. Und deswegen ist sein Gedanke der, ich muss auch dem Skeptizismus gegenüber skeptisch sein.
Aber das ist doch so komplex, dass man seinen Verstand braucht.
Eben, unbedingt. Sagt er auch, ich brauche ihn, dann geht es nicht. Andererseits, wer im Verstand stecken bleibt, und das ist die Gefahr beim Verstand, der Verstand kann unvernünftig bleiben. Die Vernunft kann eigentlich nicht unverständlich sein, aber der Verstand kann unvernünftig sein, weil die Vernunft das Höhere ist. Nicht? Und das Höhere schließt, es gibt auch da die Gefahr, das Niedere dann zu verachten, aber eine vernünftige Vernunft, das Höhere schließt, wenn es vernünftig ist, das Niedere ein und würdigt es, während das Niedere das Höhere gar nicht würdigen kann, weil das ja aus sich heraus das nicht mitdenken kann. Darum ist also die Gefahr, dass der Verstand unvernünftig sein kann. Und das ist dann so dieser Umschlag, dass Hegel schon eine ziemlich starke Aufklärungskritik macht. Bei Kant hat die noch ganz gefehlt. Nicht? Der berühmte Satz mit dem Auszug da aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit und so. Bei Hegel, und so weit ist das ja gar nicht hin bis dort, nicht? Es ist ziemlich rasch gegangen, der hat dann schon ein zwiespältiges Verhältnis zur Aufklärung. Natürlich muss ich einerseits hier denken und arbeiten, aber eben nicht in dieser flachen Verstandesaufklärung, die ihm da eben begegnet ist, wie in dem Paulus und so in anderen Leuten sagt. Das kann es nicht sein, darum sind da schon scharfe Texte dagegen zu finden.
Gut, aber ich kann selber auch so machen, dass er die Aufklärung, wie sie in Berlin war, kritisiert hat. Also war
so eben nicht, also das an sich muss man da schon, die haben eigentlich schon selber angefangen, eben, nicht, muss man schon. Aber es klingt erstmal so in dem Text selber, taucht es eben auf, dass das aber eben missbraucht werden kann. Und das wird bei Hegel viel deutlicher, da hört man eigentlich mehr die Aufklärungskritik schon raus, als nochmal die Verteidigung, die da auch drin steckt. Aber da ist so eine Verschiebung schon passiert, kann man so sagen, nicht? Und dass natürlich das Gottesverhältnis nicht bloß ein Gefühl sein kann, das wird auch nochmal gesagt, nicht? Dann sagt er, wäre dann die Religionskritik schon konsequenter, wenn das so wäre. Also Gott ist der Gegenstand der Philosophie und darum muss er auch erst bewiesen werden. Darum sagt er, darum müssen Gottesbeweise gemacht werden. Kant hat noch gesagt, die gibt es nicht. Hegel, er ist nicht dazu gekommen, aber er hatte schon vorbereitet, das Manuskript ist auch ziemlich weit gekommen, ein Buch über die Gottesbeweise, die er etwas anders entwirft als Kant. Hegel sagt, der eigentlich christliche Gottesbeweis ist der anselmische. Eben, das Vernünftige ist wirklich, ist der erste Schritt und das Wirkliche ist vernünftig, ist dann der zweite Schritt. Das ist der eigentlich christliche Gottesbeweis. Und gegen den kosmologischen, den Zweckbeweis, der ist schwierig, weil er zu sehr ins Einzelne geht. Und dann gibt es ja eben die Widersprüche. Der eine ist eben, hat das Schiff verpasst und ist nicht ertrunken und dann hat das Schiff erreicht und er trinkt. Wo soll er das hinführen? Das andere ist also dann eigentlich der kosmologische Beweis. Und beim kosmologischen Beweis hat er kritisiert, dass der kosmologische Beweis Gott als den Erhalter der Welt entwirft, während ja das Endliche gerade nicht endlich bleiben soll, sondern das Unendliche entäußert sich ins Endliche, aber das Endliche hebt sich auf ins Unendliche. Also Gott ist nicht der Erhalter der Welt, sondern der Grund der Welt. Grund ist aber das, wohin man zugrunde geht, sagt er in der Sprache. Also die Selbstaufhebung, da haben Sie noch ein Echo, wenn Tillich sagt, am Kreuz stirbt Jesus in den Christus. Also dieser Gedanke der Selbstaufhebung des Endlichen. Wo dann zu kurz kommt, dass das Endliche, gerade das Endliche ist, nochmal bleiben soll. Nicht? Das schlägt so dann dieses Hegelsche Aufheben dann etwas stark durch. Also die Vernunft kann man nur mit der Vernunft untersuchen. Zu Gott verhält man sich im Denken rein und das muss sich auch systematisch ergeben und nicht vorher. Andacht kommt eben von Andenken. Ne? Also muss gedacht werden. Gefühl wie Denken, Überstieg über das Endliche hin, das muss gelingen und das macht gerade Religion aus. Es wird also gerade, sagt er, mit endlicher Verstandesbestimmungen gegen die Religionsphilosophie opponiert und das geht eben nicht. Entgegensetzungen wie endlich und unendlich sind eben überhaupt nicht spekulativ. Das habe ich eben gerade nochmal vorgeführt. Ein Unendliches, das sich absetzt vom Endlichen, ist nicht mehr unendlich, denn es hat seine Grenze am Endlichen. Ein Endliches, das endlich bleiben will, widerspricht sich selber, denn endlich heißt es endet. Nur endet das Endliche natürlich nicht im Nichts, weil es ja auch nicht aus dem Nichts gekommen ist, sondern aus dem Unendlichen, also hebt sich es ins Unendliche auf. Das nennt dann die religiöse Sprache Reich Gottes. Sagt er so, ne? Also das versucht er auf diese Weise dann einzuholen, dass das geschieht.
Aber eben nicht, wenn einer im großen Zweifel sich befindet.
Eben, also, ja, jetzt die Schwierigkeit. Also Zweifel ist ja überhaupt ein Punkt, das darf eigentlich sowieso gar nicht vorkommen. Da kommt natürlich heute jetzt der Sprachgebrauch wieder ins Spiel, dass heute die Leute, dass man immer wieder hören kann, zum Glauben gehört der Zweifel oder so, wo ich meine, man müsste ganz scharf mit Newman die Unterscheidung festhalten zwischen Schwierigkeit bzw. Anfechtung und Zweifel. Also Schwierigkeit heißt, ich kriege was nicht richtig zusammen. Und dass Unvereinbarkeit eine wichtige Kategorie ist gegenüber Widerspruch, das haben wir schon ein paar Mal bedacht miteinander. Und das ist was ganz anderes, dass wir etwas unvereinbar finden und es nicht zusammenkriegen oder ob ich zeigen kann, es widerspricht sich. Also Schwierigkeiten gibt's. Zweifel heißt, ich storniere mein Vertrauen bis zur Klärung, eigentlich vom Sprachgebrauch. Deswegen ist Zweifel was Negatives und überhaupt man von Auer wird das auch extra noch so beschrieben. Der spricht am Anfang davon, wie heißt das Ding, spricht er davon, dass Zweifel wie die Elster, schwarz und weiß. Und das ist schlimm, wenn man im Zweifel steckt, sondern man muss also den Zweifel überwinden. Man soll nicht zweifeln am anderen Menschen. Man kann sagen, ich habe Probleme mit dir, aber zweifeln heißt schon, ich habe jetzt mein Vertrauen mal eingeklammert, bis du dich rechtfertigst. Deswegen stand früher in den Beichtspiegeln der Zweifel als Sünde und heute sind die Leute ganz empört, wenn sie das da lesen, sagen, sollen wir denn unmündig sein? Nein, die reden nur nicht richtig. Gemeint ist, Zweifel heißt, ich storniere mein Vertrauen und deswegen sagt der Newman, 1000 Schwierigkeiten machen nicht einen Zweifel, wie 1000 Maultiere nicht ein Pferd machen. Das ist also ganz was anderes. Ich habe also Zweifel, ich habe Schwierigkeiten, ich suche eine Antwort, aber ich soll nicht so weit den nächsten Schritt gehen und sagen, na, ob es überhaupt wirklich ist. Wenn man das tut, ist das Kleinglaube und das kommt natürlich vor, aber das ist schon etwas, was eine Schwäche ist und nicht vorkommen sollte. Das ist schon eine Verletzung der Treue und des Vertrauens. Und Mose durfte ja deswegen nicht ins gelobte Land, weil er beim Schlag da an den Felsen gesagt hat, na, ob da wohl Wasser rauskommt. Also die Strafe für seinen Zweifel war, dass er nicht ins gelobte Land kommen konnte. Und ich habe in den letzten Jahren zu jedem Osterfest immer eine Predigt über den tollen Thomas gehört, der also da zweifelt, ob er auferstanden ist und sagt, da will ich ihn erst selber sehen und vorher tue ich es nicht. Dass das so großartig sei. Nicht? Das ist so eine merkwürdige Verschiebung, weil die Prediger ihre eigenen Zweifel offenbar da heilen wollen. Nicht? Muss man mal gucken, wo das hingehört. Also Anfechtung, würde das religiös heißen, Anfechtung oder Schwierigkeit, okay. Zweifel heißt, ich habe ihr nachgegeben. Das kann man ja machen. Man kann dem Hustenreiz nachgeben, dann ist er erstmal weg. Nur kommt er dann in noch kürzeren Abständen wieder. Also deswegen ist natürlich das keine Lösung eigentlich, zu zweifeln und ihn nochmal zur Mündigkeit zu erklären. Also diese Kategorien von endlich und unendlich muss ich aufheben und auflösen. Schwierigkeiten stecken darin, weil Dinge für uns unvereinbar sind. Solange ich abwehren kann, den Versuch, mir einen Widerspruch zu unterstellen, kann man, wenn es genügend Gründe gibt, mit der Unvereinbarkeit leben. Mein Bild war immer so, ich komme rational, wirklich rational zu diesem Punkt und ich komme rational zu diesem Punkt, Allmacht und Freiheit oder ein Gott, drei Personen oder Leib und Seele oder was Sie aufzählen wollen, und das kriegt man dann nicht mehr zusammen. Wenn das aber rational war und das rational war und man mir hier keinen Widerspruch nachweisen kann, kann ich damit leben. Das Bild des Cousins, das ich ja immer in dem Zusammenhang anspreche, ist, es wird immer heller, immer heller, immer heller, und wenn es dann schwarz vor Augen wird, ist es die Sonne. Und in die kann ich natürlich nicht gucken, aber in deren Licht sehe ich alles andere. Und weil es entstanden ist durch immer heller werden, ist das keine Verwechslung mit irgendwelchen Dunkelheiten. Sonst ist es was anderes. Das muss man natürlich zeigen können, ob das so ist, nicht? Aber das ist die Methodik jedenfalls, die da zugrunde liegt. Und deswegen ist es so wichtig, zwischen Widerspruch und Unvereinbarkeit zu unterscheiden. Und dann können wir von dort her jetzt, wenn er sagt, also darum muss es gehen, wie kriege ich das nun hin? Und dann sind das immer so seine Schritte. Erstmal das Allgemeine, dann die Besonderung und dann komme ich zum ausgefalteten Begriff. Und der Begriff von Religion unter diesem Gesichtspunkt jetzt ist eben dieses erstmal ein Moment der Allgemeinheit. Das Denken denkt sich und Gott ist der höchste Gedanke des Denkens. Feuerbach wird das dann genau umdrehen, nicht? Und sagen, naja, da sieht man es, hier wird die Vernunft vergöttlicht. Nicht Gott zur Vernunft erklärt, sondern die Vernunft zu Gott erklärt. Das ist ja seine Wende dann, davon werden wir dann reden müssen. Bei Hegel ist es andersrum gemeint, also dass, indem das Denken sich denkt, stößt es auf seinen höchsten Gedanken, Gott. Ich möchte das ja gern noch präzisieren, über Hegel hinaus, er hat sich halt dann nicht so rein vertieft da in den Anselm. Anselm sagt ja nicht, Gott ist das höchst Denkbare, sondern er sagt, Gott ist der, worüber hinaus nichts Höheres gedacht werden kann. Und das ist nicht dasselbe. Obwohl sie bei einer ganzen Menge von Kollegen, Philosophen, die Theologen, die machen das auch so, einfach so knapp übersetzt. Ich meine, bei Anselm steht, Gott ist der höchste Gedanke oder das höchst Denkbare. Nein, das Tolle ist dieser operationale Begriffskonstruktion, die sagt, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das heißt, ich versuche, mehr zu denken. Es ist also nicht einfach so, ich schieße einen Pfeil hoch und dann bleibt er stehen und fällt wieder runter. Das wäre der höchste Gedanke. Nein, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, also ich probiere es. Ich gehe tatsächlich drüber hinaus, gucke gewissermaßen meine Grenze von außen an. Deswegen sagt Pascal, der Mensch übersteigt den Menschen unendlich. Es ist nicht einfach der höchste Gedanke, sondern man müsste sagen, es ist der gewusst höchste Gedanke. Und das ist besser formuliert in der Form, wie Anselm das tut. It quo maius cogitari nequit. Das, worüber hinaus Größeres nicht gedacht werden kann. Das ist gemeint. Ich probiere es also. Und deswegen kann er im Proslogion dann sagen, im Kapitel 15, Gott ist über das hinaus, was wir denken können. Denn wir können ja noch denken, dass etwas über unser Denken hinausgeht, sodass das, worüber hinaus wir wirklich nichts mehr denken können, das ist, was über unserem Denken liegt. In der ersten Fassung haben wir gesagt, das, worüber hinaus wir nichts Größeres denken können. Jetzt überlegen wir mal, worüber können wir denn nichts mehr denken? Und da sage ich, ich kann doch sehr wohl noch denken, etwas, was über mein Denken hinaus liegt. Also ist das wirklich, worüber hinaus ich nicht mehr denken kann, das, was über mein Denken hinaus liegt. Und das macht er im 15. Kapitel. Das besteht eigentlich nur aus einem Satz. Vorher im 2. und 3. Kapitel, diese berühmte Definition, die er da entfaltet, ich quo maius cogitare nequit. 15. Kapitel, das, was maius est, quam cogitare potest. Und das ist eine wirklich tolle Sache und das geht verloren, wenn Sie nur lesen, Gott ist der höchste Gedanke. Diese Raffinesse, die da nochmal drin steckt, die ist dem Hegel an der Stelle da in Gang, weil er eben anders denkt, von der anderen Seite her. Nicht? Da kommt es nicht so raus. Das ist nochmal ganz wichtig, diese operationale Struktur, die das hat. Und deswegen meine ich, man müsste das auch so lesen, und es geht nicht darum, dass der Anselm diesen simplen Fehler gemacht hat, den Kant ihm unterstellt, dass er gemeint hat, er komme auf logische Weise aus der Logik in die Realität. Das kann ich mir einfach nicht denken bei so einem tollen Denker. Sondern er muss sowas gemeint haben, wie ich jetzt eben hier angesprochen habe, und wie das dann eben Levinas auch wieder aufnimmt, der diesen Gedanken von Descartes her aufnimmt, dass die Idee Gottes in uns, also Gott in uns ist. Salopp kann man das so ausdrücken, wenn wir solche Rosinen im Kopf haben, muss es die Rosinen geben, sonst kommt man auf sowas nicht. Das wäre so etwas so salopper ausgedrückt, das ist eigentlich der Grundidee. Das heißt, es wird nicht ausgegangen von einem Begriff, sondern es wird ausgegangen von der Tatsache, dass wir einen Begriff haben. Und damit bin ich nicht bloß in der Logik, sondern in der Realität. Das ist meine These, also zum Umgang mit dem anselmischen Beweis. Die Tatsache, dass wir den Begriff haben, nicht der Begriff, sondern die Realität. Und was ist der Grund für die Realität, für diese Tatsache, die unbestreitbar ist, dass Leute diesen Begriff haben? Das kann eigentlich nur sein, und dann hat schon Gaunilo gesagt, oder Gaunilo, wir wissen nicht, ob das ein langes oder kurzes I ist, hat dann gesagt, ja, da kann man sich auch die größte Insel ausdenken. Nicht? Und dann hat der Anselm ihm versucht, das ja nochmal zu erklären. Hat dann, nee, das meine ich nicht. Ich meine ja gerade dieses, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, nicht irgendeine größte Insel, ausdenken kann ich mir eine Menge, sondern dieser Punkt ist gemeint. Dieses wirklich Operationale. Und das hat der Gaunilo nicht verstanden. Und deswegen hat der Anselm gesagt, das muss immer mit dazukommen, wenn sein Buch gedruckt wird. Die Anfrage vom Gaunilo und seine eigene Antwort nochmal. Weil er dachte, ihr könnt das klären, es hat aber nicht geholfen, also beim Descartes nichts geholfen. Auch dem Descartes haben seine Freunde dann schon entgegengehalten, na klar, du denkst eben größer, 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 größer und dann ist es eben irgendwie unendlich. Descartes ist überhaupt nicht wahr. Größer, 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 dann wird es nur indefinit, aber nicht wirklich infinit. Es wird nur endlos, aber nicht wirklich unendlich. Sondern darf man sich von der Sprache nicht täuschen lassen. Um überhaupt so ein Wort wie endlich zu kreieren, hab ich die Idee unendlich im Kopf. Also gerade andersrum, als es grammatisch aussieht, dass man denkt, endlich ist ein einfaches Wort, unendlich ist ein kompliziertes Wort. Nein, auf das Wort endlich kommt man nur, wenn man die Idee unendlich hat. Nicht endlos, nicht endloser Zahlenstrahl. Das wäre das, worum es dort gehen müsste. Das muss also her als erstes, dass man das hat. In einem sagt er, und dann muss natürlich das Moment der Besonderheit und die Sphäre der Differenz hineinkommen. Also der unendliche Gedanke muss ins Empirische gehen. Der Anfang ist erstmal das Unendliche als solches. Haben wir jetzt ein bisschen was darüber gesagt. Da ist, wo hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und wenn das jetzt wirklich die Vernunft ist und der unendliche Gedanke, dann muss das nun genau auch in die Realität hineingehen. Das heißt, die Differenz muss sichtbar werden. Das Unendliche unterscheidet sich dann als Unendliches vom Endlichen oder umgekehrt, es unterscheidet von sich als Unendlichem das Endliche. In personaler Sprache heißt es dann beim Gordini, Gott beruft uns als sein Du oder er gibt sich uns als unser Du. Da kann man beides formulieren. Ne? So wird das in religiöser Sprache heißen. Dass das also hier geschieht, das Unendliche geht in diese Endlichkeit hinein und dann hebt sich das Unendliche wieder auf, wie gesagt, weil es ja endlich ist. Und das geschieht im Kult. Die Radikalität der Endlichkeit wird im Aufsichtbegründen des Endlichen begründet. Das ist böse sein, es setzt sich ab von Gott. Und dann geschieht im Kult die Unterwerfung und die Selbstaufhebung ins Unendliche, die Versöhnung. Und dann ist das geleistet. Es bleibt aber leider in der Religion dabei, sagt Hegel, dass die sich das vorstellen als ein Geschehen, das bei anderen geschehen ist für uns. Während wir sehen müssen, dass das unser Leben sei. Und das wissen wir erst in der Philosophie. Und das führte dann durch und ordnet die Religionen danach an, wie weit die sich trauen, wie scharf die diese Endlichkeit in Gott mit aufnehmen. Zuerst gibt es den Pantheismus und alles andere ist nichts und Gott ist alles. Und dann gibt es alle möglichen Formen und der Höhepunkt ist dann dass der Sohn Gottes selbst, dass sich Wissen Gottes selber Mensch wird und ein Verbrechertod stirbt und dass das begriffen wird von der Gemeinde und das heißt dann Auferstehung. Und es bleibt aber eben leider in dieser Trennung der Religion Christentum gegen Judentum, weil da Jesus sich mit seiner Liebe nicht hat durchsetzen können und dann bei der Religion überhaupt nochmal und dann das Christentum ist auch erstmal römisch, dann sitzt die eigentliche Instanz in Rom und nicht also für alle, man ist noch in fremder Hand da, erst die Reformation bringt dann wirklich den Durchbruch, dass wir dann also frei sind und der Geist in jedem von uns und man nicht angewiesen ist auf eine Priesterkaste oder so ähnlich, tritt dann eigentlich die Befreiung ein. Aber es bleibt eben auch da immer noch bei der Vorstellung, statt dass es rein gedacht wird. Das ist der Punkt, wenn es gedacht werden müsste. Und da werden wir dann weitermachen, wenn Sie mögen, und wenn Gott das will, dann würden wir wieder am 22.10. dann mit Feuerbach anfangen, wenn das so wäre. Vielen Dank. So. Und das hatte ja gesagt, dann 8:45, nicht mehr 9, dann gibt es keine Hetze hinterher wie heute noch, nicht? Dass ich da weg muss, um da meine Beine zu kriegen. Denn die haben die auch jetzt vorverlegt, die fährt schon um 10 vor. Deswegen. Einen schönen Sommer wünsche ich Ihnen.
Ebenfalls.